Wenn du ungefähr so alt bist wie ich, dann bist du auch mit ihnen aufgewachsen. Dann waren sie für dich ganz normal und hast du sie vielleicht auch niemals hinterfragt. Diese richtigen, klassischen, ich nenne sie jetzt mal Drama-Bitch-Fights. Frauen waren immer gegeneinander in jeder Serie, in jedem Film. Es gab immer irgendwie das böse Mädchen, was das andere Mädchen ausgespielt hat. Und irgendwie haben wir dadurch auch gedacht, dass vielleicht nicht genug Platz ist für uns alle und dass wir die Konkurrenz ausstechen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass niemand uns den guten Typen ausspannt oder ihm erzählt, wie wir wirklich sind, dass wir keine Chance haben, mit anderen Frauen gemeinsam in warmer Sisterhood durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass all das auch mit ein Grund ist, wieso wir heute so viel Wert auf Sisterhood legen, wieso das so eine ganz neue Kultur ist, wieso das plötzlich für uns so ein wichtiges Thema ist, weil unsere Generation, also wir, die Millennials, die zwischen 81 und 96 ist das, glaube ich, geboren wurden. Wir sind diese Generation, die damit aufgewachsen ist, dass Frauen in Konkurrenz zueinander stehen, dass Frauen gegeneinander arbeiten müssen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mal ein Interview gesehen habe in so einer WDR-Talkshow mit Caroline Kebekus. Und die hat dann gesagt, ja, ist ja cool, dass du so erfolgreich bist, hat mal jemand zu ihr gesagt. Und dann hat der oder diejenige gesagt, ist ja dann auch gut, dass da nicht so viele Frauen gibt. Ne? So nach dem Motto, du kannst ja nur erfolgreich sein, weil da keine anderen Frauen sind. Und ich glaube, viele von uns sind mit genau diesem Mindset aufgewachsen. Und ich glaube, dass Bücher, Filme und Serien ihren riesengroßen Anteil daran hatten. Und das ist auch so ein bisschen das, wieso ich mittlerweile Buch schreiben und Roman schreiben und Autorin sein als wirklich auch eine Art spirituelle Lebensaufgabe für mich sehe, weil ich glaube, die Geschichten, die wir dort erzählen und die wir den Menschen dort zeigen, die prägen Menschen, die prägen Rollenbilder und die prägen ganze Generationen. Und ich möchte heute hier in diesem Podcast mit dir darüber sprechen, wie wir geprägt wurden und was sich geändert hat und wieso das gut ist und wieso wir alle so ein bisschen gerade mit den neuen Romans-Charakteren gemeinsam heilen. Und damit herzlich willkommen zu All Seasons and a Cup of Coffee. Herzlich willkommen hier bei mir. Mein Name ist Laura. Ich habe die letzten 6 Jahre damit verbracht, Coach und Mentorin für Frauen zu sein, vor allem für Mütter. Und mich dann entschieden, kurz vor meinem 40. Geburtstag alles nochmal auf links zu drehen und Autorin zu werden. Ich habe meinen Debütroman quasi fertig und bin gerade auf der Suche nach einem Verlag oder einer Agentur. Wenn das nicht klappen sollte, werde ich ihn im Self-Publishing rausbringen. Da muss ich mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Und gemeinsam bauen wir hier auch so ein bisschen so eine Autorinnen-Brand auf, weil ich glaube, dass das ist, was heutzutage auch sehr entscheidend über Erfolg und Misserfolg im Buchbusiness ist. Und ich möchte dich hier in dem Podcast mitnehmen in so allgemeine Lebensthemen und Themen, die uns als Frauen in den 30ern, 40ern berühren, die uns ja beschäftigen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Satz angefangen hat. Auf all das möchte ich dich auf jeden Fall mitnehmen. Und heute geht es eben hier in dieser Episode um das Thema von Bitchfights zur Sisterhood, wieso unsere Generation mit den neuen Romances gerade so richtig, richtig heilen darf. Ich muss dazu sagen, mein Heilungsprozess hat schon vor etwas längerer Zeit begonnen, denn ich habe eine beste Freundin, die so Themen und Wörter wie Neid oder Missgunst überhaupt nicht kennt. Und ich weiß, dass das eines der Sachen ist oder eine der Sachen ist, die mir von Anfang an ihr aufgefallen ist. Ich bin hier nach Österreich gekommen, da war ich 21 und schwanger und dann habe ich meine ersten sozialen Kontakte hier eben gepflegt und gefunden in der Spielgruppe, mit dem Kind am Spielplatz, wo auch immer. Also immer in diesem Kinderkontext und ich war halt irgendwie so in einem kleinen Dorf die Deutsche, die jetzt mit dem Arzt verheiratet war und irgendwie jung war und irgendwie, ja, ne, auch in vielerlei Augen viel zu jung ein Kind bekommen hat. Und es ist jetzt nicht so, dass jemand mich direkt irgendwie angegriffen hätte oder dass ich mich richtig schlecht behandelt gefühlt habe. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich werde von allen Frauen dieses Ortes mit offenen Armen empfangen, sondern es war schwierig. Ich fand es schwierig und ich weiß, ich fand es vor allem im ersten Jahr wirklich richtig schwierig, weil ich mich sehr einsam gefühlt habe, weil mein Mann beruflich sehr viel unterwegs war und ich das Gefühl hatte, so völlig entwurzelt in einem kleinen Kaff in Österreich angekommen zu sein. Und ja, mir war auch oft so langweilig, weil ich natürlich irgendwie auch nicht so richtig wusste, was soll ich jetzt tun mit so einem kleinen Kind, wenn ich hier niemanden kenne, wenn hier niemand ist. Und ich war total froh in dieser Zeit natürlich um meine Familie, um meine Schwiegereltern und auch um meine Mama, die immer total oft vorbeigekommen ist. und die mir einfach so das Leben erleichtert haben. Und dann habe ich eben eine Frau kennengelernt, die genauso alt war wie ich damals und die mich total offen empfangen hat. Und ich war total erstaunt darüber, dass jemand, der so viele Freunde und Freundinnen hatte, noch überhaupt Platz hatte für noch jemanden. Aber da war irgendwie von Anfang an überhaupt keine Rivalität oder sonst irgendwas, sondern da war pure, ich sag jetzt mal, Frauenliebe, Freundinnenliebe. Und es ist bis heute so. Und es gibt viele Aspekte, in denen ich auf sie neidisch sein könnte. Und es gibt viele Aspekte, in denen sie auf mich neidisch sein könnte. Aber in unserer Beziehung gibt's das nicht. Und sie war der einzige Mensch, bei dem ich immer gespürt habe, dass sie mir nur das Allerbeste wünscht, dass sie mir alles gönnt, was ich in meinem Leben habe und erreiche, dass sie auch meine ehrlichste Kritikerin ist, was aber ja auch dazu zählt, nicht neidisch zu sein, beziehungsweise zu Sisterhood, weil wenn wir uns gegenseitig kritisieren, dann bedeutet das ja, dass uns was am anderen liegt. Dann bedeutet das ja auch, dass wir wirklich füreinander da sind, dass wir wirklich füreinander da sind, dass wir wirklich auch sehen, wenn unserer Meinung nach der andere so ein bisschen ja, ins Verderben rennt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ja auch was ist, was ein wichtiger Part von Sisterhood ist und was Männer ja zum Beispiel viel besser machen. Die kritisieren sich, die sagen sich ihre Meinung und dann sind die wieder gut miteinander und dann ist alles wieder easy peasy. Und das haben Frauen halt selten. Und ich bin unglaublich froh, dass mein persönliches Rivalitätsfrauenthema durch diese Freundschaft schon sehr, sehr aufgelöst ist und wurde. Und gleichzeitig sehe ich extrem, extrem krass, wie sich das eben heutzutage verändert, wie sich das in Serien verändert, in Filmen verändert, in Büchern verändert. Und da ich in meiner Jugend zwar schon auch gelesen habe, aber nicht so viel, werde ich mich heute sehr viel auf Serien und Filme berufen, weil ja, ich da einfach irgendwie tatsächlich ein bisschen besser unterwegs bin. Und ich habe jetzt mal so zum Einstieg eine Frage, wenn jemand von euch tatsächlich, obwohl es ja nicht, wie habe ich schon vor zwei Folgen gesagt, so richtig unsere Zielgruppe, also wir nicht die Zielgruppe sind, aber wenn jemand von euch auf Campus gesehen hat, da gibt es diese Szene, wo Hannah, die jetzt zusammen ist, da in zu dem Zeitpunkt noch als Fake-Freundin, aber alle denken das natürlich. Also Hannah ist jetzt die Freundin von dem absolut überbeliebtesten Eishockeyspieler an dieser Uni. Und sie kommt dann ins Stadion und soll sich halt dorthin setzen und soll dort zuschauen. Und es ist noch ein Platz frei bei diesen ganzen Mädels, die immer so um die Eishockeyspieler rumschlawenzeln und mit denen ins Bett gehen und so. Und da gibt es eine, die eine sehr intensive Langzeit-Bettbeziehung mit eben Garrett, dem jetzigen Freund von Hannah, hatte. Und er hat es dann beendet, weil er eben gesagt hat, er hat ja keine Zeit für eine Freundin und er will einfach nur Eishockey spielen und die Uni schaffen und das geht alles nicht. Und dann kommt Hannah, die dann eben diese Freundin von diesem Typen ist und ich glaube, jeder, der meine Generation ist, wird so ein bisschen nervös. Denkt sich, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, das kann jetzt ja nur schlecht enden, das kann nur übel ausgehen. Und diese Ex-Affäre macht einfach nichts. Die sagt, du kannst dich gern zu uns setzen. Und dann denken wir, okay, die hat noch nicht gecheckt, wer das ist. Die weiß nicht, dass die mit dem Garrett zusammen ist. Ah, okay, warte, jetzt kommt dann gleich irgendwann, kommt der Moment, wo sie realisiert, dass sie quasi neben ihrer Nachfolgerin sitzt und die haut der die Cola ins Gesicht oder so. Wir warten richtig auf diesen Bitchfight, aber er passiert nicht. Nämlich was passiert ist, dass sie, diese Ex-Affäre, irgendwann dann den Garrett darauf anspricht, dass sie dachte, er hat ja keine Zeit für einen Freund und jetzt hat er das ja anscheinend doch. Das heißt, sie macht das mit ihm aus, weil er ja auch der Einzige ist eigentlich, der betroffen ist und die Hannah ja nichts dafür kann. Aber früher haben halt dramaturgische Linien so funktioniert. Ja, die haben genau so funktioniert. Es ist bei The Summer I Turned Pretty ist noch so ein bisschen so eine Übergangsdingens. Da gibt es schon auch hin und wieder natürlich so ein bisschen so Bitchfights, die aber relativ schnell dann auch wieder aus dem Weg geräumt werden. Also auch hier ist sehr wenig von diesem klassischen wir spielen uns jetzt alle gegeneinander aus. Und es ist natürlich bei The Summer I Turned Pretty, was meine liebste, liebste, liebste Nebenschauplatz Szene oder also mein liebster Nebenschauplatz, meine liebsten Nebenschauspieler, Nebendarstellerinnen sind die beiden Mütter. Diese Mütter, die die ganze Zeit zusammenhalten, die immer füreinander da sind, obwohl auch hier wieder dieses Gefälle ist, die einen sehr, sehr reich, die anderen nicht so reich und trotzdem gönnt jeder jedem nur das Allerbeste und die sind immer füreinander da. Und das ist so, oh mein Gott, da heilt dann nämlich auch wieder genau die Generation, die jetzt im Alter der Mütter ist, die sieht, okay, das ist wahre Freundschaft, das ist tiefe, ja, Freundinnenliebe. Und dann ist das Spannende ja oder das Lustige, dass meine Töchter das ja tatsächlich gar nicht so haben. Also die sind ja jetzt schon wieder gar nicht mehr damit aufgewachsen. Und insofern sind wir so ein bisschen als diese Millennials, diese Brücke, habe ich das Gefühl, diese Brücke, die noch weiß, wie das war, als Frauen in absoluter, hundertprozentiger Konkurrenz zueinander standen, die das teilweise wahrscheinlich auch noch lebt, weil sie es eben nicht anders gelernt hat. Also wir müssen ja schon sehr bewusst uns darüber sein, dass es bei uns so ist, damit wir schlussendlich auch sagen können, okay, wir verändern es jetzt und wir gönnen der anderen Frau nur das Allerbeste und wir gehen in diese Sisterhood. Das heißt, es gibt ja auch noch viele von uns und in unserer Generation, die immer noch in diesem Drama der Konkurrenz unter Frauen feststecken. Und wir sind so quasi diese Brücke, wo eben wir wissen, wie es war, wir wissen, wie es jetzt ist, wir wissen, wie es sein kann und wir sind irgendwie dieses Bindeglied. Und wenn wir jetzt heute eben sehen, dass Mädchen in tiefer Verbundenheit aufwachsen und sich gegenseitig nur das Beste gönnen, dann heilt das natürlich auch so ein bisschen das kleine Mädchen in uns. So wie halt auch hier in Off-Campus diese unfassbare Freundschaft zwischen Ellie und Hannah, wo am Ende zum Beispiel auch rauskommt, dass Hannah Ellie eigentlich die ganze Zeit ihrer Freundschaft lang angelogen hat und Ellie einfach sagt, hey, ich habe das gewusst und ich habe mir gedacht, du sagst mir die Wahrheit, wann immer du bereit dazu bist. Und es ist so großartig, diese kleinen Momente der Frauenfreundschaft sind so großartig in dieser Serie, weil sie einfach zeigen, wie Frauenfreundschaft funktionieren kann und weil das eben immer ein Beispiel ist und weil das was mit uns als Zusehern und vor allem natürlich auch mit den jungen Mädels, die gerade diese Generation prägen, unglaublich, unglaublich viel macht. So, und wenn du dir jetzt denkst, ah nee, das war ja bei uns gar nicht so schlimm, komm schon, das übertreibst jetzt, aber auch diese Rivalität, die wurde in Filmen und Serien zu unserer Jugend nicht so dramatisch dargestellt, dann habe ich einfach ein ganz paar Beispiele für dich und ein paar Erinnerungshilfen quasi. Okay, also natürlich der krasseste Film, wobei ich den unbedingt nochmal gucken will, weil ich weiß, dass ich das als Mädchen irgendwie beeindruckend seltsam fand und ihn dann aber nie wieder geguckt habe. Cruel Intentions, also eiskalter Engel auf Deutsch. Ja. Diese Geschichte, wo Ryan Phillippe dieses Mädchen eigentlich quasi sexuell zerstört, weil und angestiftet wird er von seiner Stiefschwester, die die Cecile dafür verantwortlich macht, dass sie ihr den Freund gestohlen hat. Oh mein Gott, also der Film ist ja von vorn bis hinten ein Rivalitätinnenkampf. Rivalinnenkampf, so heißt das, glaube ich, eher richtig. Okay, Mean Girls, ja, oh mein Gott, also ich meine, das ist 2004, wobei da war ich 19, 18, ja doch, das ist auch noch so ziemlich unsere Generation. Das war ja nur, also die wurden ja dann in Mean Girls, wurden ja die Mädchen dann böse, die eigentlich am Anfang gar nicht böse waren und man hat die gar nicht mehr wiedererkannt, weil die sich auf das genau gleiche Niveau runtergelassen haben, wie ursprünglich quasi das böse Mädchen. OC, California. Die ganze Zeit in Staffel 1, glaube ich, gibt es diesen Kampf zwischen Summer und Anna um Seth Cohen, heißt das, hieß er Seth? Also auf ja, Seth Cohen zu bekommen. Dann Gossip Girl. Oh mein Gott, ich meine, Gossip Girl eine Intrige nach der anderen. Blair und Serena, eigentlich beste Freundinnen. Habt ihr euch mal über die Absurdität dieser Tatsache Gedanken gemacht? Eigentlich beste Freundinnen, die sich dann auch eigentlich irgendwie wieder die ganze Serie lang gegenseitig zerstören. Hier Girls United, die zwei Teamkapitäninnen, die sich gegeneinander ausspielen. Am Ende werden sie dann nett. Also am Ende gibt es eine kleine Heilung. Aber am Anfang gibt es ja auch großen, großen Bitch-Fight. Eine wie keine, ja. Taylor wird bei der Prom, also demütigt Delaney bei der Prom mit dieser Pizza-Inszenierung. Also es ist einfach immer Frau gegen Frau. Und ist euch mal aufgefallen, es ist nie Mann gegen Mann. Und es geht auch in diesen Serien sehr selten darum, dass ein Mann eine Frau gewinnt, außer vielleicht ein bisschen in 10 Dinge, die ich an dir hasse. Aber es geht sehr selten darum, dass ein Mann eine Frau gewinnt und der muss dann den anderen Mann ausstechen, damit er diese Frau haben kann. Diese Storyline existiert irgendwie nicht. Das heißt, was hat das mit uns gemacht? Und da müssen wir uns darüber bewusst sein, weil Bücher und Serien sind eben nicht nur Bücher und Serien, sondern sie prägen die Gesellschaft. Sie verändern das, wie wir uns selbst und andere Leute sehen. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, dass andere Frauen immer eine potenzielle Bedrohung sind. Dass selbst unsere beste Freundin, und das ist mir passiert, mir ist es in Jugendtagen passiert, dass ich so ein On-Off-Ding mit jemandem hatte und eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir an dem Wochenende, an dem ich nicht zu Hause war, mit dem ins Bett gestiegen ist. Und er hat es mir erzählt, nicht sie, er. Ja. Also Frauen sind immer eine potenzielle Bedrohung. Und ich glaube, auch da, wieso hat die das gemacht? Die hat das ja nicht gemacht, weil die den geliebt hat oder weil die in den verliebt war oder weil die den toll fand, sondern weil die, genau wie ich, mit dieser Rivalinnen-Geschichte aufgewachsen ist. Weibliche Solidarität existiert nicht. Und wer glaubt, er kann sich darauf einlassen, ist naiv. Ja, das haben wir auch noch gedacht. Schlecht über andere Frauen reden ist normal. Und das ist so spannend. Ich sehe das heute bei den Mädels, wenn die einen Wettkampf haben, wie die sich gegenseitig anfeuern. Die haben diese große Clique von Leichtathletinnen und die feuern sich an, die freuen sich, die haben Freudentränen in den Augen, wenn sie sehen, dass ihre Freundinnen gewinnen oder gut sind oder irgendein Limit irgendwo für schaffen. Und da bin ich immer so beeindruckt. Also für mich ist es wirklich, und ich glaube, das liegt an meiner Generation, für mich ist es nicht normal, dass meine Tochter, die jetzt schon wieder mit einer Erkrankung kämpft und deswegen auf gar keinen Fall zur Europameisterschaft fährt, sich freut, wenn sich andere qualifizieren. Dass die denen die Daumen drückt, dass die ausflippt vor Freude, wenn sie es schaffen. Dass sie das will, dass die anderen das schaffen. Und dass sie sich nicht denkt, naja, wenn ich nicht hinfahren kann, dann will ich eigentlich auch, dass gar keiner hinfährt, weil dann fühle ich mich nur halb so schlecht, weil es stimmt ja nicht. Aber es ist genau der Gedanke, mit dem wir aufgewachsen sind. Und ich merke auch oft, dass ich noch eher die Tendenz dazu habe, schlecht über grundsätzlich jemanden zu reden, als meine Töchter das eigentlich hätten. Und dass ich mich da echt manchmal zusammennehmen muss, damit ich kein schlechtes Vorbild bin. Ne? Also wie ihr merkt, ich bin mal wieder sehr ehrlich hier in dieser Folge. So. Und deswegen gehen wir immer in so eine Hab-Acht-Stellung. Wir sind immer vorsichtig. Wir sind immer so, okay, müssen wir jetzt mal gucken, wir checken Frauen ab. Ja, wir checken Frauen ab, weil wir gucken müssen, okay, ist das eine Konkurrenz? Ist das eine Rivalin? Kann ich der trauen? Wir sind wie im Krieg, wenn es um Frauen geht. Also jetzt nicht immer, aber beobachte dich mal dabei. Oder Ex-Freundinnen, die Geschichte des Partners. Ja, ich weiß, mein Mann war vorher 12 Jahre lang mit einer anderen Frau zusammen. Und ich weiß, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn ich endlich 12 Jahre mit dem zusammen bin, dann habe ich es geschafft, dann sind wir gleich auf. Als ob das irgendein Konkurrenzkampf wäre. Und schon als wir Kinder hatten. Das war für mich trotzdem irgendwie Konkurrenz. Erstmal sind wir eifersüchtig auf die Ex-Freundin. Erstmal stehen wir denen misstrauisch gegenüber, weil die wollen den ja bestimmt zurück. Ja, ich meine, wieso sollten die den zurück wollen? Das hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass sie den verlassen hat. Wenn wir eine Freundin haben, die hübsch ist, dann vergleichen wir uns mit der. Dann fangen wir an zu gucken, okay, habe ich neben der eine Chance oder vielleicht auch nicht. Wir gehen sehr selten in die offene Klärung, erstmal in den Rückzug und gucken dann, okay, was passiert hier? Und so sind wir konditioniert worden. Und so sind wir auch konditioniert worden durch Bücher, Filme und Serien. Und ich sage nicht, dass es nur schlecht ist, das hat uns ja auch wahnsinnig gut unterhalten. Aber wir merken eben, und das ist ja eigentlich total schön, dass das nicht passiert. Also, dass wir gucken so Serien und es ist wirklich so. Ich habe bei Off Campus die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendein Mädchen gegen die Henna geht. Dass irgendjemand jetzt mal sagt, ey, die hat sich den jetzt geangelt, den wir alle wollten, keiner von uns hat es geschafft. Jetzt hat sie es geschafft. Wieso ist es so? Wieso? Also, ne, so dass die so in diese Konfrontation gehen. Das machen sie aber nicht. Das machen sie gar nicht. Und sie macht das auch nicht. Sie redet auch gar nicht schlecht über diese Pophasen, wie die da genannt werden. Gar nicht. Sie respektiert die total. Und sie findet es auch nicht schlimm, dass es die gibt und dass es die noch gibt und dass die da sind, weil sie ihm vertraut. Und weil sie nicht in diesen Frauenfight einsteigt. Und jetzt möchte ich das Ganze abschließen, glaube ich, mit ein paar schönen Zitaten zwischen Freundinnen oder über Freundschaft, wie es in heutigen Serien passiert und vielleicht, dass du dir die einfach mitnimmst, auch wenn du merkst, okay, ich bin noch so ein bisschen drin in diesem Konkurrenzdenken, dass du dir diese Zitate mitnimmst als Anker für eine neue Sisterhood-Kultur. In The Summer I Turned Pretty sagt Laurel über Mädchenfreundschaften: Beste Freundinnen sind wichtig. Sie sind das Nächste, was du je zu einer Schwester haben wirst. Vertu sie nicht. Und dann sagt sie noch: Jungs kommen und gehen, aber eine beste Freundin gibt's nur einmal im Leben. Und dann gibt's diesen wunderschönen Satz, den Ellie zu Hannah sagt in Off Campus, wo es darum geht, dass Hannah sagt: Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin irgendwie nicht mehr das Mädchen vor meiner Vergewaltigung. Ich bin aber auch nicht irgendwie mehr das Mädchen, was so darunter gelitten hat und was sich davon eingesperrt gefühlt hat. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich will nicht die sein, die ihr ganzes Leben das Opfer der Vergewaltigung ist. Aber ich will auch nicht, ich weiß nicht, wer ich bin. Und dann sagt Ellie: Weil du nicht nur eine Sache bist, du bist alles. Vergiss das nie. Und Hannah sagt zu Ellie: Hab Spaß, mach einfach Dinge, weil du sie willst. Und bestärkt sie darin, auch entweder eine Beziehung zu haben oder eine Bettgeschichte zu haben, dass es ihr egal ist, weil einfach es nur darum geht, dass sie genau das macht, was sich für sie gut anfühlt. Und dann auch noch ein wunderschöner Satz: Wir müssen uns an die Menschen klammern, die uns sehen und lächeln. Und wenn du mal darauf achtest, meistens ist es deine beste Freundin. Meistens ist deine beste Freundin, die immer lächelt, wenn sie dich sieht. Und das Schöne ist ja, dass unsere Töchter eben ohne diese Konditionierungen aufwachsen. Die sehen das und für die ist das normal. Die können Freundschaft so leben, wie wir sie jetzt verwundernderweise in diesen Serien eben sehen. Wir können davon lernen. Wir können in dem Fall wirklich von unseren Töchtern, von der kommenden Generation lernen. Und wir können vor allem wirklich auch gemeinsam mit ihnen diese Serien gucken. Und dann ist das sowas wie, und jetzt findet ihr vielleicht, dass es ein bisschen zu hoch ist für eine Romance-Serie, aber es kann sowas sein wie generationenübergreifende Heilung. Das glaube ich tatsächlich. Und ich habe mir in meinem Buch tatsächlich intuitiv, ohne dass ich jemals bewusst darüber nachgedacht habe, auch eine sehr intensive Freundschaft vorgenommen. Oder also ich erzähle über eine sehr intensive Freundschaft, die auch komplett ohne Drama auskommt. Ich habe eine kleine Dramaszene drinnen, wo ich noch nicht weiß, ob ich sie vielleicht tatsächlich rausnehme. Ich habe eine Liebesgeschichte ohne Drama, weil ich ja auch glaube, dass Liebesgeschichten ohne Drama auskommen, weil ich auch glaube, dass Jungs und Mädchen sich finden und ineinander verlieben können, ohne dass irgendwie die große dramatische Betrugsgeschichte oder was auch immer dahinter stecken muss. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, über Frauen zu schreiben, die einander stützen, die füreinander da sind. Ist, auch wenn es nicht das zentrale Thema im Buch ist, ist es etwas, was im Hintergrund passiert und dadurch natürlich auch diesen Roman zu einem Teil dieser Sisterhood-Heilungsbewegung macht. Also ich schreibe quasi was, was auch diese Brücke baut, was uns auch hilft, uns wieder als Schwestern zu sehen, die wir alle doch eigentlich sind und nicht als Konkurrentinnen. Und du kannst jetzt für dich vielleicht überlegen, wenn du Lust hast oder das auch teilen gerne auf Social Media oder hier unter diesem Podcast, welche Sisterhood-Szene in einer aktuellen Serie oder in einem aktuellen Film freut dich oder hat dich sogar vielleicht zum Weinen gebracht, weil du so emotional geworden bist, oder wo hast du einen Fight erwartet und es kam keiner? Und wer in deinem Leben hätte vielleicht vor 10 Jahren noch anders auf dich reagiert oder auf wen hättest du noch anders reagiert, wenn du damals schon gewusst hättest, dass eigentlich das alles keine Konkurrenten für dich sind? Und jetzt möchte ich dich einladen, gerne diesen Podcast zu abonnieren, ihm eine Bewertung dazulassen und natürlich nächste Woche Dienstag wieder reinzuhören.